Talk mit Thies.
Leon Löwentraut ist mit 20 Jahren ein international erfolgreicher Maler. Er ist ein Shootingstar. Seine Bilder sind große, bunte, laute, wilde Bilder. Man erkennt Menschen, Masken, Figuren. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Aus Kaiserslautern sogar?
Genau, also richtig, da bin ich geboren, ja.
Sprichst du unterwegs noch pelzisch ein bisschen?
Ein bisschen so, ajo, manchmal zu Hause, dann machen wir als nur so ein bisschen Scherzen, so, aber nicht so viel. Also ich, wie gesagt, ich bin da halt geboren und dann, als ich 2 Jahre alt war, sind wir dann weggezogen nach Düsseldorf und deswegen, also Düsseldorf ist für mich auch so die Heimatstadt.
Ja klar, na, da bleibt nicht mehr viel Pfälzisch übrig. Ja.
Nee,
und deine Eltern, wie ich jetzt gehört habe, sprechen ja nun auch nicht tiefstes Pfälzisch gerade. Ne?
Doch, meine Mutter schon, ja, die kann das ganz gut. Die spricht auch immer mit ihren alten Freunden aus Kaiserslautern und so, ja, dann hört man das schon immer des Öfteren.
Was hast du für eine Schulnote gehabt? In Kunst?
In Kunst, genau, da hatte ich eine 3 gehabt.
Also dann doch nicht so talentiert.
Ja, genau, also das haben die so gesehen, dass ich da irgendwie so mein eigenes Ding gemacht habe. Ich glaube, das hatte eher was damit, also weniger was damit zu tun, dass ich kein Talent habe. Das hatte was damit zu tun, dass ich einfach die Aufgabenstellung nicht befolgt habe, die mir vorgeschrieben wurde, weil ich es auf meine Art gelöst habe. Und deswegen kam auch die Note zustande.
Und das wusstest du aber auch schon. In dem Augenblick, wo du dein Kunstwerk gemacht hast, dein Bild gemalt hast, wusstest du auch schon, dass du es eigentlich nicht so machst, wie der Lehrer es gerne sehen möchte?
Genau, das wusste ich schon ganz gut. Also darüber war ich mir bewusst. Aber es war mir egal, weil ich habe das nicht als Kunst gesehen. Alles, was man vorgeschrieben bekommt, das kann ja keine Kunst sein, wenn es nicht aus einem selber rauskommt. Wenn man sagt, mal das und das, dann ist das ja keine Kunst, weil ein Künstler lebt ja davon oder identifiziert sich damit mit seiner Ausdrucksweise bei der Kunst und nicht, was andere ihm sagen.
Also nach der 11. hast du dann, glaube ich, Schule sein lassen, hast gesagt, jetzt gehe ich ab, jetzt werde ich einfach nur noch Maler, obwohl du eigentlich erst noch das Abi machen wolltest. Das war eigentlich noch das Ziel, ne?
Genau, richtig. Also ursprünglich wollte ich schon ganz gerne Abitur machen, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, wo es natürlich dann auch erfolgreicher wurde und wo ich dann auch gemerkt habe, okay, es bringt überhaupt nichts, sich auf beides zu konzentrieren, gerade so Abitur. Man sieht ja in der heutigen Zeit einfach, welchem Stress einfach die Abiturienten ausgesetzt sind. Das ist ja unfassbar und eigentlich fast gar nicht mehr zuzumuten. Nur weil ich jetzt eine Matheaufgabe vielleicht nicht lösen kann, heißt es ja nicht, dass ich kein Bild malen kann in meinem Falle oder das auch nicht verkaufen kann. Also, und ich sag mal, von Matheaufgaben lösen, kann man auch nicht überleben. Ne?
Auch manche wahrscheinlich schon. Ja. Aber die wenigsten. Ich meine, jetzt im Nachhinein, wo du wirklich als Maler so unglaublich erfolgreich bist mit Ausstellungen und Verkäufen in der ganzen Welt, da ist natürlich leicht zu sagen, ja gut, wir haben es mit der Schule sein lassen, denn ich wollte eigentlich meine Chance nutzen. Aber in der Zeit, als alles noch ein bisschen unsicher war, was haben deine Eltern da gesagt?
Genau, also das finde ich auch sehr gut, dass das angesprochen wird. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt einfach, weil es gehört ja auch viel Mut dazu. Es ist was Unsicheres damals noch gewesen oder es war noch nicht so ganz klar, wo führt der Weg letztendlich hin. Und wir hatten dann letztendlich in der Familie intern den Entschluss gefasst, dass wir, dass ich meine Schule sein lasse und mich voll und ganz auf die Schule, auf die Kunst konzentriere.
Das habt ihr auch zu dritt richtig besprochen.
Genau, richtig. Das haben wir schon besprochen, weil ich meine, ich habe super viel Unterstützung auch durch meine Eltern, also geben mir sehr viel Rückhalt. Also nicht, dass das jetzt so ist, dass ich nur von ihnen gepusht werde, so wie das ja auch irgendwie manchmal gesagt wird. Das einfach, weil wir schlicht und ergreifend zusammenhalten und auch der Rat des anderen für jeden wichtig ist. Und wir im Team sozusagen Entscheidungen treffen. Bis jetzt bereue ich es nicht. Und,
nein, und deine Eltern glaube ich auch nicht.
Und die glaube ich auch nicht. Und das ist ja mittlerweile auch ein Familienunternehmen. Mhm. So, mein Vater ist ja mein Manager, meine Mutter macht die ganze Buchhaltung und es läuft super. Und deswegen, also alles gut.
Ich glaube ja, die hatten schon von Anfang an im Blick, dass du Künstler würdest. Also schon bei der Geburt im Prinzip. Sonst hätten sie dir nicht auch diesen Namen gegeben, der ja auch nicht mal ein Künstlername ist.
Ja.
Ne? Leon Löwentraut.
Ja.
Ich meine, der Löwe, der da drin ist. Das ist schon clever.
Ja, das Leon Löwentraut, der Löwe, der sich was traut sozusagen. Ne? Also ich meine, ja, dass jetzt auch so geworden ist, dass sich der Mut ausgezahlt hat.
Der hat sich ja relativ schnell eigentlich ausgezahlt. Ich meine, du hast ja Bilder verkauft, da warst du noch in der Schule.
Ja.
Wie kam das bei den Mitschülern an, bei den Freunden? Denn oft ist es bei Leuten so, die plötzlich erfolgreich werden, die plötzlich auch viel Geld verdienen. Das Leben wird schwerer erstmal für die meisten, weil das ganze Umfeld ändert sich. Du weißt gar nicht mehr, wer ist eigentlich noch ehrlich zu dir, wer will sich ein bisschen an dich ranschleimen. Was hast du erlebt?
Ich habe genau das Gleiche erlebt. Ich habe auch die ganze Schleimerei erlebt. Ich habe aber auch erlebt, wie Leute sich von mir abgewendet haben, weil sie auf einmal ein ganz anderes Bild von mir hatten und mich anders wahrgenommen haben, obwohl ich mich denen gegenüber eigentlich gar nicht verändert habe. Sie haben sich mir gegenüber verändert, weil ich auf einmal eine ganz neue Erscheinung sozusagen für sie war, weil sie, wenn sie mich gesehen haben, auch das gesehen haben, was jetzt hinten dran ist. Aber das habe ich mir ja nicht ausgesucht und...
Was,
ja,
gut, was waren denn die Argumente von denen, die sich abgewendet haben? Was haben die gesagt zu dir?
Ja, die haben einfach, ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Die haben halt, man hat gemerkt, das gönnen die einfach nicht. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, das liegt in der Natur des Menschen.
Und das Anschleimen, wo du gesagt hast, das funktioniert wie?
Ach, das weiß ich nicht. Damit setze ich mich ja nicht auseinander.
Aber du hast es ja erlebt.
Ja gut, das haben die gesagt. Also die haben es ja versucht, irgendwie durch Komplimente und so weiter. Aber gut, ich glaube, dass die anderen Menschen da mehr zählen. Deswegen, ich verschwende meine Gedanken nicht an unwichtigen Dingen.
Aber man ist dann schon ein bisschen einsamer manchmal, so als Künstler.
Ich bin gerne einsam. Ich kann, wenn ich einsam bin, kann ich am besten malen. Also für mich ist Einsamkeit ein super großes Gut. Also das ist für mich Luxus. Wenn ich keinen um mich herum habe und ich kann tun und lassen, was ich will und male einfach für mich, weil ich male ja für mich. Ich male ja nicht, um der Kunstszene zu gefallen, um den Medien zu gefallen oder um es irgendwem recht zu machen oder Geld damit zu verdienen. Ich meine, das ist schön, dass ich davon leben kann, aber das ist ja nicht der Grund dafür, warum ich male. Ich male, weil es aus mir rauskommt, weil es meine Passion ist und weil es meine Leidenschaft, mein Herzblut ist.
Ja. Nimm uns mit nach Hause zu dir. Also ich glaube, du wohnst ja mit den Eltern im Haus in Düsseldorf. Und
wir ziehen gerade um. Also ich ziehe gerade mein eigenes Haus.
Also jetzt kannst du dir dein eigenes Schloss leisten, oder?
Na, es ist eine bescheidene Hütte, also ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf.
Aber noch malst du im Keller oder bist hier
genau,
unten?
Richtig.
Bist du sehr diszipliniert? Machst du so 9-to-5? Siehst du das ganz diszipliniert als Tagesjob? Wie arbeitest du?
Ich arbeite hauptsächlich nachts und es ist ein Job, den man genauso ernst nehmen muss wie jeden anderen.
Natürlich. Und nachts, wenn du arbeitest, dann schlafen die Eltern.
Genau.
Wenn die wach sind tagsüber, dann schläfst du den ganzen Tag.
Nicht den ganzen Tag, aber ich gehe halt ein bisschen später ins Bett und stehe dann auch eher so gegen Mittag, Nachmittag auf. Also meine Zeit, wo ich halt arbeite, verschiebt sich ein bisschen im Tagesablauf.
Du bist ja ein leidenschaftlicher Typ. Also diese Malerei, die bedeutet dir ja alles.
Ja.
Also da kannst du wahrscheinlich alles herum komplett wegzoomen, oder wenn du magst.
Genau, richtig. Also ich blende alles aus. Einmal war meine Mutter sogar im Raum mit gewesen, aber das ist auch schon ganz lange her. Da hat sie mir gesagt, Leon, kommst du runter zum Essen? Das war noch im alten Haus, da hatte ich oben mein Atelier gehabt, im ersten Stock. Ich war oben am Malen und sie hat eine Viertelstunde oder 20 Minuten mit im Raum gestanden, also im Atelier. Und dann ist sie irgendwann wieder gegangen und dann hat sie mich zum Essen gerufen. Ich bin runtergegangen, habe gesagt, ey, ich muss euch gleich mal das Bild zeigen, das wird ein Mega-Knaller, ne? Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, also meine Mutter, ich habe schon längst gesehen. Ich glaube auch, dass es ganz gut wird. Und ich habe mich gefragt, woher hast du das gesehen? Du kannst es noch gar nicht gesehen haben. Hat sie gesagt, doch, ich habe daneben gestanden. Und das ist halt so ein Beispiel dafür, dass ich halt komplett in meiner Kunst drin bin und dann auch nichts anderes um mich herum wahrnehme, weil ich nur für dieses Werk lebe.
Ja. Brauchst du Stille? Brauchst du Musik? Wie arbeitest du?
Ich brauche viel und laute Musik und komplett unterschiedliche Musik. Also ich höre wirklich eigentlich so alles außer Schlager und so Hard Rock und Metal und sowas. Das ist jetzt so gar nicht mein Stil, aber ich höre sehr viele andere Musikrichtungen und im Moment sehr viel französischen Rap auch, neben klassischer Musik und aber auch Pop und
Hat die Musik Remix, Einfluss auf das Bild?
Definitiv.
Also wenn du was Klassisches malst, was wird das für ein Bild, wenn du klassische Musik hörst?
Man kann sich das vorstellen, dass egal welche Musikrichtung man hört, dass der Takt unheimlich ausschlaggebend ist, auch für ich nenne das jetzt mal ein rhythmisches Malen, ja, weil man auch mit dem Takt irgendwie mitgeht oder dann auch, ja, wenn man vor dem Bild steht, dann klopft man ja auch so mit dem Fuß auf den Boden oder geht mit der Hand mit dem Takt mit, so, oder tut so, als würde man Schlagzeug spielen, oder wenn jetzt ein Gitarrenspieler ist, tut man so, als würde man Gitarre, so Luftgitarre spielen. Das sind ja so Sachen, die macht man ja auch automatisch, wenn man zu Hause ist, auch klar, wenn man jetzt nicht malt. Ja.
Weißt du noch, würdest du an jedem deiner Bilder noch erkennen, welche Musik du gehört hast da? Das wäre ein bisschen zu viel
für mich. Ja, oder? Ich glaube, also bei manchen vielleicht schon, ja, aber das hat dann auch was mit Phasen zu tun, aber nicht mehr bei jedem, nee. Also ich meine, dafür dauert ja so ein Bild auch viel zu lange zu malen, dass man so ein bestimmtes Lied da durchhören kann. Ich meine, ein Bild ist ja nicht in 2 oder 3 Minuten gemalt.
Ich habe gerade aufgehorcht, als du gesagt hast, ja, nee, möglichst laut, es muss laut sein. Mhm. Gut, deine Eltern schlafen oben. Ist dein Atelier gut isoliert oder kommt es da auch ab und zu mal zu Diskussionen? Denn irgendwann müssen die Eltern ja auch mal schlafen.
Genau, richtig. Das ist absolut richtig, dass sie auch mal schlafen müssen. Deswegen kommt es auch das eine oder andere Mal zu Diskussionen. Das muss ich schon zugeben. Aber es sind genug Türen als Zwischenraum, die man auch schließen kann, dass es da nicht ganz so laut ist. Aber Diskussionen gibt es dann auch wirklich nur, wenn ich die Musik ganz laut aufdrehe. Aber dann nehme ich dann auch öfters mal Rücksicht. Ja. Aber das muss ich jetzt nicht mehr im neuen Atelier. Also da kann ich dann so laut aufdrehen, wie ich
will. Keine Nachbarn.
Genau, keine Nachbarn, nee.
Wunderbar. Was war dein erstes Bild, das du verkauft hast?
Mein allererstes Bild.
Muss ja noch in der Schulzeit gewesen sein.
Ja, genau. Also mein allererstes Bild, da war ich 12 Jahre alt. Ja. Das war das allererste Bild für 250 Euro damals.
An wen?
Und also über Kunden darf ich leider nicht reden, wer Bilder kauft. Aber
War es ein Bekannter der Familie? Oder?
Nee, kein Bekannter der Familie. Der ist durch einen Zeitungsartikel, allerdings auch durch den allerersten Zeitungsartikel, auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann da angeschrieben.
Da warst du 12?
Genau, da war ich 12 und hat gesagt, ich würde gerne ein Bild von dir kaufen. Da habe ich ihm ein paar Bilder geschickt und hat er sich für eins entschieden.
Jetzt ist die Frage, du als 12-Jähriger, der natürlich auch noch viel hobbymäßig dann gemalt hat, wie kamst du in die Zeitung?
Ja, ich bin halt immer ein sehr offener Mensch und bin halt.
Hat dich jemand entdeckt oder bist du selber rausgegangen und hast gesagt, Leute, ich mal Bilder? Hier.
Ich bin schon selber rausgegangen. Also ich habe schon mir auch verschiedene Redaktionen rausgesucht und habe die dann angerufen. Ich habe Bilder gemalt, ich habe sie so gut es ging abfotografiert, dass es möglichst professionell aussieht. Hab die Zeitungen zugeschickt, hab auch Radiosender angerufen, hab TV, also Redaktion angerufen und hab gesagt, ihr wollt ihr nicht mal was Frisches, was Neues haben, berichtet mal über einen jungen aufstrebenden Künstler. Und so kam das halt damals, dass dann auch die Presse sich dann mehr und mehr dafür interessiert hat, wo sie dann auch von den ausverkauften Ausstellungen rund um die Welt gehört haben, waren sie dann halt noch interessierter.
Aber wenn du nicht selber dich gemeldet hättest bei denen, dann wäre das gar nicht losgegangen, alles so.
Ich meine, wann wird heutzutage, wo jeder sich auch selber inszenieren kann, wann wird da noch jemand entdeckt? Ich meine, das ist ja eine Wunschvorstellung, dass man in den Club geht, dann kommt jemand und sagt, ey, ich bin Model-Scout, ich finde dich geil, komm mal mit. Und ein Jahr später läuft man auf allen großen Modenshows von Dior, Prada und Chanel. Das ist ja totales Wunschdenken. Ich meine, es gehört auch ein gewisser Fleiß dazu und man muss auch hinten dran bleiben und auch den Kontakt pflegen, auch mit Leuten und auch gucken, dass man seine Sachen immer weiter an die Öffentlichkeit bringt. Absolut. Und dass man auch mit Leidenschaft das der Öffentlichkeit einfach präsentiert. Und das ist nicht damit getan, dass man irgendwie
malt einfach nur.
Ja, und auch sagt, ja, ich träume und ich lasse mir von niemandem was reinreden. Man muss halt auch eine Menge dafür arbeiten und sich sein Glück verdienen einfach. Und das kommt nicht zugeflogen.
Natürlich. Also du hast ja große Vorbilder auch, ob das nun Picasso ist, ob der Jason Pollock ist oder Julian Schnabel. Picasso auch Vorbild bei den Frauen? Da werden die Eltern eingreifen. Wenn du die Frau so behandelst wie der Pablo Seile damals. Dann.
Ach ja, der hatte ja viele. Also ich meine, haben Sie den Film gesehen von Picasso, aus der Sicht von Françoise?
Das war Surviving Picasso mit Anthony Hopkins, oder?
Genau, richtig. Und da sieht man ja am allerbesten so, wie Picasso auch drauf war. Und ich meine, gut, er war ein Lebemensch, er hat für die Kunst gelebt. Dass irgendetwas auf der Strecke bleibt, in dem Fall waren es leider Gottes die Frauen. Ja, gut. Ich meine, man kann ja nicht vorschreiben, wie wer sein soll. Jeder kann sein eigenes Leben führen, so wie er es will. Aber ich meine, letztendlich haben die Frauen sich ja auch auf ihn eingelassen. Und sie wussten ja auch, auf was sie sich einlassen. Deswegen brauchen die sich auch letztendlich nicht zu wundern.
Achtung, Jenny, muss man mit rechnen. Wenn du wirklich wochenlang manchmal an einem großen, du machst ja sehr viel großflächige Bilder, malst, und dann nachher muss es raus in die Welt, denn es will ja auch verkauft werden. Wie leicht fällt es dir, dich von deinen Bildern zu trennen?
Es fällt mir, ja, eigentlich fällt es mir nicht so schwer, mich von meinen Bildern zu trennen, weil ich mir immer sage, das nächste Bild, das wird noch besser. Okay. Aber es gibt natürlich schon das ein oder andere Bild, das eine gewisse Geschichte einfach, wo sich eine gewisse Geschichte dahinter verbirgt, die mir sehr wichtig ist. Das hat meistens was auch mit Freundinnen oder jetzt in dem Falle nur noch Ex-Freundinnen außer eine dann halt zu tun. Und das sind dann halt so Erlebnisse, die ich halt gemacht habe, auch mit den Freundinnen oder auch andere Personen. Das können auch Freunde
sein. Was wird denn aus einer kaputten Beziehung jetzt? Was sehen wir da auf dem Bild?
Ja, also ich meine, das Bild, das entsteht ja in der Beziehung. Ah. Und wenn die Beziehung nicht mehr ist und ich das Bild hergeben muss, dann tritt der Fall halt ein, dass ich denke, ja, okay, mir fällt es schon etwas schwer, das Bild abzugeben, weil, wenn ich das Bild betrachte, mir diese Erinnerungen halt wieder in den Kopf schießen und mich an die Zeit zurückerinnere, die ich erlebt habe mit dieser Frau. Und deswegen fällt es mir da schon manchmal schwer, aber allgemein bin ich ja froh, dass ich das so leben kann und dass ich meine Kunst der Welt präsentieren darf.
Du bist ja Perfektionist, also das Bild muss perfekt sein. Es muss so sein, wie du dir das gedacht hast. Wenn ein Bild nicht 100% perfekt ist, was machst du dann damit?
Ja, dann ist es auch schon mal vorgefallen, wenn ein Bild nicht 100%ig perfekt geworden ist, dass ich das auch verbrannt habe oder ich habe es kaputt getreten oder ich habe das einfach gegen die Wand geschmissen oder so. Wenn ich halt völlig wutgeladen war, ne? Also das kommt schon mal vor, aber das ist jetzt auch nur der Extremfall. Manchmal stelle ich auch dann Bilder Monate zur Seite oder auch Jahre stehen schon Bilder bei mir im Atelier, die ich nie weitergemalt habe. Vielleicht werde ich sie irgendwann weitermalen, wo ich dann aber dann auch irgendwie neues Gefallen dran finden muss, wenn ich sie weitermalen sollte. Oder sie kommen halt weg oder ich übermale sie und ja. Aber das kommt auch zum Glück nicht so oft vor.
Wie malst du, wenn du Liebeskummer hast?
Dann male ich noch impulsiver und mit noch mehr Gefühlen und mit noch mehr Leidenschaft und mit noch mehr Tatendrang, um der Ex oder die irgendwie mir nicht das Glück mit ihr gegönnt hat oder wo ich nicht landen durfte, ihr zu beweisen, dass sie einen großen Fehler gemacht hat und dass ich es schaffen werde und sie es dann irgendwann auch bereut.
Du warst jetzt zuletzt auf der Art Karlsruhe. Das war ja auch schon mal wieder ein voller Erfolg von Anfang an, oder? Du hast gleich alle Bilder, glaube ich, am Eröffnungstag oder vor dem Eröffnungstag waren schon alle Bilder verkauft. Und das Bemerkenswerte ist, die wurden nicht alle von der Mutter aufgekauft.
Ja, auch vom Rest der Familie auch nicht, das stimmt. Es war die Preview bei der Art Karlsruhe am 21. Februar jetzt. Und wir haben extra gesagt, wir wollen die Chance den Leuten einfach lassen, dass die auch die Möglichkeit haben, die Bilder zu kaufen. Leider Gottes war dann auf dem einen Stand um 10 nach 11 alles verkauft, plus die Edition. Und auf dem Hauptstand, also bei Goya und Goya, meinem Galeristen, war dann auch um 1 Uhr war alles weg. Also auch die Skulptur, die ich da ja neu vorgestellt habe, das ist auch die erste Skulptur, die ich jetzt gemacht habe. Die wird aus Bronze, aber auch noch von mir dann veredelt, also übermalt. Ja. Auch die ganzen, also 14 Unikate plus eine Edition. Deswegen bin ich sehr glücklich darüber, dass es so gut angenommen wurde.
Und diese Skulptur, würdest du jetzt auch sagen, die ist auch Weltklasse angefertigt oder funktioniert die vor allem auch, weil du sie gemacht hast? Das ist ja auch Teil des Kunsthandels, ne?
Definitiv, klar. Ich meine, die Handschrift des Künstlers muss auch stimmen. Das ist logisch. Das ist ja das A und O. Aber das andere muss auch zählen. Die Qualität muss einfach stimmen. Und die Skulptur wurde bei Schmeke gegossen, wo auch Uecker produziert, wo Tony Craig produziert oder Markus Lippertz.
Also alles Weltkünstler. Ne?
Genau, das sind halt weltberühmte Namen in der Kunstszene, die auch weltweit auf den ganz großen Messen auch in Hongkong, Basel und Miami vertreten sind. Und ich meine, dass ich die Ehre auch da habe, da zu gießen, das ist natürlich schon toll.
Also die Kunst bringt dich ja auch um die ganze Erde herum. Du liebst es auch, neue Kulturen kennenzulernen. Du warst eben für eines eurer Kunstprojekte, warst du auch im Senegal.
Genau.
Hast dort Menschen getroffen, finanzierst dort eine Schule mit, den Aufbau, den Weiterbau dieser Schule. Du hast den Präsidenten dort auch getroffen sogar. Was sind so die stärksten Bilder? Welche Menschen hast du noch lebhaft in Erinnerung? Welche Begegnung, welche Sätze, die du gehört hast? Denn es ist ja eine komplett andere Welt, in die du da eintauchst. Was hat dich am meisten beeindruckt, nachhaltig?
Am meisten beeindruckt hat mich definitiv die Menschlichkeit, die uns entgegengebracht wurde. In dem Slum, was wir besucht haben, wo ja dann später die Schule gebaut werden kann, dass man einfach...
Was heißt Menschlichkeit?
Ja, die Menschlichkeit heißt einfach, dass die Leute da wirklich nichts haben, was Materielles angeht, wovon wir in Deutschland mehr als genug haben. Ich meine, wir haben ein gutes Leben, wir können uns kaufen, was wir wollen, uns geht es hier einfach extrem gut und das ist bei den Menschen anders. Und das weiß man ja, wenn man da hinkommt. Und dass man einfach so herzlich empfangen wird und dass sie einen umarmen und sagen, danke, dass ihr hier seid, danke, dass ihr euch für uns interessiert. Mhm. Ich meine, wann würde heute einer in Deutschland sagen, wenn man zu denen nur in den Laden kommt, selbst wenn man was kaufen will, danke, dass du in meinen Laden gekommen bist, danke, dass du hier bist. Ich meine, selbst wenn man das jetzt so hört, wenn ich das sage, denkt man, Alter, ist der völlig krank in der Birne oder was? Das würde ja nie jemand sagen. Und die bedanken sich halt wirklich für Sachen, die wir als selbstverständlich halten. Und das finde ich das Tolle einfach daran. Und ich würde auch jederzeit dahin zurückgehen. Wir mussten dann auch nach ein paar Stunden wieder fahren, aber ich wäre da gerne echt länger geblieben, weil das mich wirklich beeindruckt hat. Und es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man nach Jahren dann, nachdem diese Kinder auch die Schulen besucht haben, eine ordentliche Bildung hinter sich haben, auch in Firmen reinkommen oder teilweise in Führungspositionen irgendwann landen und ich sagen kann, ey, durch meine Kunst ist das Geld zusammengekommen und durch das Geld wurde die Schule da gebaut und durch die Schule ist jetzt, wie auch immer er heißen wird, in der Führungsposition von Firma XY. Ich meine, es gibt doch nichts Besseres, als wenn man sowas behaupten kann oder sowas dann auch erlebt hat und für ein besseres Leben von jemand anderem verantwortlich ist.
Außer dieser, sag ich mal, Herzlichkeit trotz großer Armut, was hast du noch vom Senegal entdeckt?
Ja, ich habe den Präsidenten getroffen.
Was ist das für ein Typ?
Ja, er war super nett, also er hat uns in seinem Palast empfangen, wir haben auch ganz locker miteinander gesprochen, ich meine... Über Kunst haben wir auch gesprochen, über afrikanische Kunst in dem Falle, weil er auch über seinem Platz, wo er gesessen hat, ein großes Bild hatte mit einem Löwen und
Hast du ihm gleich gesagt, hey, mein Name, Löwe,
genau, hier, Lein, das ist... Genau, richtig, da war auch direkt irgendwie dann so ein Zusammenhang schon und nee, das war eine super lockere Stimmung und das hat echt Spaß gemacht.
Ja, aber außer Kunst, über was habt ihr noch gesprochen?
Er hat mir ein goldenes Pferd geschenkt noch, was ihm sehr, sehr wichtig war und das hat er mir genau geschenkt und das steht heute in meinem Zimmer und das ist so eine Erinnerung an die Zeit in Senegal zurück. Und ich meine, wenn man dann drei Sachen irgendwie hat, über die man gesprochen hat, dann ist man ja schon froh, weil so ein Präsident von einem ganzen Land, der hat ja auch nicht Stunden für jemanden Zeit.
Jetzt brauchst du nur noch ein goldenes Bambi, oder? Das neben das goldene Pferd gestellt.
Das ist nicht so meine Welt. Also ich brauche diese Veranstaltung. Ich bin lieber im Atelier.
Das ist auch gut so. Dein Traum, wo möchtest du gerne hängen? Also ich meine, mit deinen Bildern. Also
ich gehe Schritt für Schritt die Stufen langsam hoch und sicher. Aber was ich sagen kann, ist, dass mein größter Wunsch ist und das werde ich auch schaffen, in wenigen Jahren im MoMA und im Guggenheim in New York zu hängen.
Woher weißt du, dass du das schaffst?
Ja, weil ich eigentlich glaube ich, so wie das rüberkam, ganz selbstbewusst bin. Und das ist ja auch so eine Sache. Viele verwechseln Arroganz mit Selbstbewusstsein. Das ist, ich glaube, da muss man öfters mal nachdenken, auch um Selbstbewusstsein zu erkennen, um Selbstvertrauen zu entwickeln. Und wenn man sich Ziele setzt und da wirklich halt dran arbeitet, wie ich das ja halt auch eben schon erklärt habe, nicht nur sagen, ja, ich träume, sondern auch wirklich dafür arbeiten und tun, dann kann man halt wirklich alles schaffen. Man muss halt nur die Eier haben, um auch mal wirklich Kontakt mit dem obersten Direktor im MoMA aufzunehmen. Aber jeder denkt, da kommt man niemals dran. Aber wenn man daran arbeitet, dann schafft man das irgendwann.
Hast du schon geschrieben?
Hast du dich
schon mal vorgestellt?
Nein, das macht ja alles mein Galerist.
Also er soll auch nichts verpuffen. Ne? Man muss zum richtigen Zeitpunkt muss man
schreiben. Genau, richtig, absolut.
Einer der ganz erfolgreichen Maler, trotz seines jungen Alters mit Bildern, die glaube ich 40.000 Euro dann teilweise kosten. Du hast da eine große Reise, hast du angefangen.
Doch. Ja, und das ist erst der Anfang.
Talk mit Thies.